Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Foto. Zäune. So gehen die Leute weiter. So dehnt sich der Stadtrand ins Abendgrau.
Und immer heller ward der süße Klang. Das liebe Lachen, es begann zu schwimmen, wie Bilder von Daguerre die Deck entlang.
Fern von Mystik, ein Vexierbild aus Himmel, Wasser und Wald.
Picture showing Return of Bodies. ZR2 Victims.
Als Arc war auch von hier. Ich hatte einen Kameraden, klein wie die Box.
Give you a nice trip home. After you're dead.
Dem schoss man ins Gebiss. A Percher it is, life according to Agfa.
Es könnte auch Schnee heißen, diese glitzernde, aufgebrochene Oberfläche. Aber steck nur die Hand hinein, zieh sie wieder heraus.
Christ, I'd rather come home, steerage.
Grundsteinlegung für die photochemische Fabrik erfolgte nahe der Autobahn.
Es ist Herbst. Das Wasser ist kühl, der Wald nur ein schwarzer Streifen am anderen Ufer des Himmels.
Die schnellsten Abzüge im ganzen Land.
Lichtbilder, Sprachbilder. Über Poesie und Fotografie. Von Tobias Lehmkuhl.
Ja, also Fotografie war ehrlich gesagt so meine erste Liebe als junger Teenager und ich habe mit 12 oder 13 von meinem Vater eine sehr schöne russische Kamera geschenkt bekommen und wollte dann unglaublich gerne Fotografie machen als Studium. Aber dafür hätte ich nach München gehen müssen. Ich war noch sehr jung, ich war noch unter 18, als ich Abitur gemacht habe. Und meine Eltern wollten das einfach nicht. Also meine Eltern hatten sehr feste Vorstellungen von akademischen Studium.
Esther Kinski, Schriftstellerin und Fotografin.
Ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie mit 15 schon Gedichte geschrieben hat, sondern mein Weg war tatsächlich ganz dezidiert eben ein bildkünstlerischer, weil auch ich war in der reformierten Oberstufe, es gab einen Kunstleistungskurs, also 6 Stunden Kunst in der Woche und es war auch mein einzig wirklich sehr guter Kurs. Für Kunst habe ich eben sehr früh gebrannt.
Sabine Schuh, Dichterin und Künstlerin.
Ich kann auch heute ganz guten Gewissens behaupten, dass ich kaufe mir mehr Fotobänder als Lyrikbänder. Also wenn ich dann halt immer so gefragt werde, wo ich einzuordnen bin, dann ist das so auf der Kippe.
Angefangen, also in den 80ern schon mal ein bisschen, also dann wirklich auch mit Schwarz-Weiß, eigene Dunkelkammer und also wo man auch die handwerkliche Magie eigentlich auch, also man legt es ins Entwicklerbad, erst belichten, dann Entwicklerbad und das Bild erscheint. Wunder.
Barbara Köhler, Autorin und Fotografin.
Ich habe als Jugendlicher auch eine eigene Kamera gehabt, haben meine Eltern mir irgendwann geschenkt und habe damit eigentlich irgendwie nie was gemacht. Also ich habe gar nicht das irgendwie aufgegriffen und ich habe eigentlich selber erst irgendwie mit den Smartphones angefangen, Fotos zu machen und habe auch sozusagen als Rezipient oder Konsument mich nie wirklich sehr für Fotografie eigentlich interessiert, muss ich sagen.
Thorsten Krämer, Dichter.
Meine Frau, die Architektin ist, auch schreibt, aber auch künstlerisch arbeitet, die hat eigentlich damals, als wir uns kennengelernt haben, schon sehr viel fotografiert. Und ihr Blick hat eigentlich mich so nochmal neu auf dieses Medium aufmerksam gemacht, weil sie eben viel so Alltagsfotografie auch gemacht hat. Also viel von dem, was man heute so kennt an Beiläufigkeit des Fotos, habe ich irgendwie bei ihr quasi zum ersten Mal so gesehen.
Fast 200 Jahre alt ist die Fotografie. Und schon Annette von Droste-Hülshoff lässt sie in den 1850er Jahren in einem ihrer Gedichte in Erscheinung treten. Der Daguerreotopie haftet in ihrer Neuheit noch etwas Geisterhaftes an.
Und immer heller ward der süße Klang. Das liebe Lachen, es begann zu schwimmen, wie Bilder von Daguerre, die Deck entlang.
Die Daguerreotopie als Bezeichnung für etwas Verschwommenes, Schemenhaftes. Das wird sich bald ändern. Die Fotografie gilt dann als besonders wirklichkeitstreu. So in einem Gedicht von Jiří Volka.
Bei Topic, im Schaufenster, zwischen Büchern und Bildern, hängen Fotografien. Auch das lebendigste Buch ist aus Papier, das lebensvollste Gemälde aus Leinwand. Doch jedes dieser Fotos ist grauenhaft wirkliches Leben. Russland hungert. Russland.
Ab 1850 etwa findet die Fotografie schnell weite Verbreitung. Annette von Droste-Hülshoff schickt Porträtfotos von sich an ihre Freunde. Und in Amerika gilt Walt Whitman als meistfotografierter Mensch der neuen Welt. Hunderte Bilder existieren von ihm, sodass er sich einerseits geradezu leer fotografiert fühlt, andererseits überlegt er, die besten Porträts in einem Buch zu veröffentlichen.
Dabei spielt die Fotografie in der Dichtung des 19. Jahrhunderts eine erstaunlich kleine Rolle. Weder in den USA noch in Deutschland oder Frankreich beziehen sich Lyriker öfter auf sie. Im Geburtsland der Fotografie wird die Lichtbildnerei sogar kategorisch ignoriert. Für die französischen Symbolisten, die zu jener Zeit den Ton angeben, ist sie ein zu direktes, erdverhaftetes Handwerk. Selbst Baudelaire, der sich doch so gut vor der Kamera zu inszenieren weiß, hält aus künstlerischer Sicht nichts von ihr.
Das ändert sich im 20. Jahrhundert, als das Fotografieren einfacher wird und die Zeitungen beginnen, Fotos zu drucken. Nicht das Familienbild oder die Reiseimpression inspiriert manchen Dichter, sondern die Reportagefotografie. Wie etwa Jiří Volka, der im Jahr 1921 die Bilder der Hungersnot in Russland betrachtet und dazu appelliert, die Augen zu öffnen auf dieses grauenhaft wirkliche Leben.
Russland hungert. Russland. Friedhofsländer aus Eis, Haufen von Kinderleichen, Haut und Knochen, mit aufgetriebenen Bäuchen, verzerrte Gesichter, zu Zangen verkrümmte Hände, Verhungerte und Verhungernde ohne Ende. Da sind nicht nur Fotos im Schaufensterrahmen, da haben sich aber tausend Hände emporgereckt und über ganz Europa hinweg bis hierher in die satte Prager Straße gestreckt. Dass unter den Fingern der Not und der Qual der blutige Rachen erkennbar wird, das Kapital.
Im selben Jahr 1921 betrachtet William Carlos Williams in der New York Tribune das Foto von 16 Särgen, die ein britisches Marineschiff nach New York gebracht hat. In ihnen liegen die Leichen von 16 US-amerikanischen Soldaten, die über England mit einem Zeppelin abgestürzt sind, einem ZR-2. Das Gedicht konstatiert den Inhalt des Fotos und imaginiert einen kurzen Dialog darüber, dass man lieber dritter Klasse zurückkehren möchte in die Heimat, als auf diese leicht pompöse, jedoch endgültige Weise.
Picture showing, return of bodies, ZR-2 victims, give you a nice trip home, after you're dead. Christ. I'd rather come home. Steerage.
Übersetzen lässt sich William Carlos Williams Gedicht im Grunde nicht. Neigt die englische Sprache ohnehin dazu, die Dinge knapper zu fassen als die deutsche, ist die Verknappung in diesen Versen auf die Spitze getrieben. Kein Zufall. Besteht die augenfälligste Verwandtschaft von Fotografie und Gedicht doch in der Tatsache, dass beide wenig Platz brauchen und in der Regel jeweils auf eine Seite passen.
Sie ist für mich auch immer noch das Genre, was am nächsten am Bildkünstlerischen dran sein kann, weil es eben fast, also es ist schon auf der Seite so angeordnet, dass man in eins erfassen kann und es gleichzeitiger funktioniert. Auch die Verweise in den Texten springen hin und zurück, wie man sich ein Bild vielleicht eben noch anschaut. Also das ist was gewesen, was mich dann eher in die Lyrik gebracht hat, als irgendwie jetzt das klassische Versmaß oder wie Goethe den Alexandriner erklärt.
Die Lyrik, so scheint es, muss erst eine Reihe von Konventionen über Bord werfen, bevor sie sich im 20. Jahrhundert der Fotografie annähern kann. Hoher Ton, erhabene Gegenstände, traditionelle Formen, all das tritt zurück. Alltagssprache, Alltagswelt finden verstärkt Eingang in die Poesie. Die lyrische Momentaufnahme banaler Gegenstände wird möglich. Die Schönheit eines Fahrrads auf dem Seziertisch entdeckt, ebenso wie die Poesie einer Zeitungsmeldung. William Carlos Williams Poetologie der Dinge,
No Idea But in Things,
und Ezra Pounds bildzentrierter Imagismus, seine Blütenblätter auf einem nassen, schwarzen Ast, sind die Wegbereiter dieser Schnappschussdichtung. In der deutschen Lyrik wächst das Interesse am Fotografischen erst sehr viel später. Rolf-Dieter Brinkmann ist der erste deutschsprachige Dichter, der in seinen Büchern Fotografien auch eigene einsetzt. Jene Gelegenheits- und Alltagsfotografien, die in den 60ern allmählich als ernstzunehmende bildkünstlerische Ausdrucksmöglichkeit wahrgenommen werden.
Die Pop-Art, insbesondere Andy Warhols Factory, wertet die Oberfläche der Dinge auf. Nicht nur die Dose mit Tomatensuppe von Heinz. Auch Fotos von Tankstellen, leeren Highways oder Mahlzeiten in Fast-Food-Restaurants werden nun zu Gegenständen künstlerischen Interesses.
Rolf-Dieter Brinkmann legt es darauf an, möglichst schlechte Fotos zu machen. Während für ihn die Dichter der Beat Generation das große Vorbild sind, die rebellische Haltung eines Allen Ginsberg, ist Jürgen Becker der erste deutsche Dichter, der von der Kunst her denkt und sich die Pop-Ästhetik und ihren interessierten Blick auf die Oberfläche zu eigen macht.
Als er dann wankte und umfiel, der Schwarze auf dem Union Square, hob ich ans Auge die Kamera und sah im Sucher, dass er liegen blieb zwischen den gehenden Leuten. Jürgen Becker in der Nähe von Andy Warhol.
Also Jürgen Becker ist ein Beispiel dafür. Der hat im Grunde noch gesagt, er habe sich nie so richtig getraut. Und ich war bei der Lesung hier in der Alfred-Erhardt-Stiftung und da hat er gerade ein Buch mit seinen New York-Snapshots rausgebracht. Er hat immer dieselbe New Yorker Ecke fotografiert und hat gesagt, das hätte er sich jetzt irgendwie gar nicht getraut, das im Grunde als auch in Deutschland damals als Buch zu publizieren und als Fotograf aufzutreten. Amerika war da schon weiter, auch sozusagen die Street-Photography einfach ein bisschen anders zu handhaben und nicht mehr in Deutschland war so stark Otto Steinert, man hatte Menschen des 20. Jahrhunderts, August Sander, man hatte so andere, viel statischere Vorbilder auch in der Fotografie.
2012 erschienen die Bilder, die Jürgen Becker 1972 in New York aufgenommen hat, als Buch. Dass er sich damals, Anfang der 70er, nicht getraut hätte, stimmt allerdings nicht so ganz. Einmal hat er sich sehr wohl getraut. 1971 nämlich erscheint im Surkamp Verlag sein Fotobuch Die Zeit ohne Wörter.
Wenn auch der Titel darauf hinweist, dass Becker eigentlich ein Mann der Wörter ist, und wenn auch die Erscheinungsform im Taschenbuch nicht an einen klassischen Bildband denken lässt, so sind die Fotos doch die eines ausgemachten Fotografen, einem, der wie Ed Rush, Stephen Shaw oder Andy Warhol einen Sinn fürs Serielle hat, der aber in der Wiederholung auch stets die Differenz mitdenkt.
So widmet Becker einer der umfangreichsten Serien in Die Zeit ohne Wörter den Seen um Berlin. Die einzelnen Bilder bieten allerdings keine Panoramen. Die Linse ist im Gegenteil immer nur auf einen eng begrenzten Teil der Wasseroberfläche gerichtet. Becker fragt nicht nach dem Charakteristischen des jeweiligen Sees, sondern grundsätzlich nach dem Wesen des Wassers.
Was Jürgen Becker anders als der 8 Jahre jüngere Rolf-Dieter Brinkmann nie gemacht hat, Text und Bild in einem Buch zu kombinieren. Wie viele andere Dichterinnen und Dichter, aber hat er Fotos, vor allem Fremde, als Vorlage, Ausgangspunkt, Inspiration für seine Gedichte verwendet. Historische Fotos, Familienaufnahmen, Landschaftsbilder.
Zäune. So gehen die Leute weiter. So dehnt sich der Stadtrand ins Abendgrau.
In The Democratic Forest arbeitet Thorsten Krämer konsequent und ausschließlich nach Fotos. Seine Gedichte beziehen sich auf die Fotografien des Bandes The Democratic Forest von William Eggleston.
Ich glaube, dass sozusagen mein Blick dadurch schon so ein bisschen neue Ausrichtung hatte, als ich dann eben den Eggleston-Band durch Zufall gesehen habe, bei König im Antiquariat, irgendwie 2000 oder so. Weil ich glaube, dass so eine Kontinuität quasi darstellt. Also Eggleston hat eben noch viel früher diese Beiläufigkeit des Blicks oder das sozusagen so einen dezentralen Blick, der nicht mehr auf ein wirklich klares Motiv eigentlich ausgerichtet ist, etabliert. Und ich glaube, dass diese Ästhetik halt so weiter im Untergrund irgendwie sich fortgesetzt hat und eben dann bei Leuten, die dann künstlerisch gearbeitet haben, sich dann eben manifestiert hat.
The Democratic Forest heißt das Opus Magnum des Fotografen William Eggleston. Ein Pionier der Farbfotografie und einer der ästhetisch einflussreichsten Fotografen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Also ich habe da reingeblättert, habe den gekauft, eigentlich direkt mit dem relativ klaren Plan, zu jedem dieser Fotos ein Gedicht zu schreiben und daraus einen eigenen Band zu machen. Und das hat einfach sehr lange gedauert.
Erschienen ist der gleichnamige Gedichtband »The Democratic Forest« 2018 in der Brütterich Press des Dichters Ulf Stolterfoth.
Letzte Pause im Schatten, eingebettet in Kunstleder auf der Rückbank, ein Kokon in einem Kokon. Das Erkalten des Motors bedeutet keine Gefahr, wenn man Gefahren körperlich denkt. Ein Schnappschuss vor der Deformation, der lebenslange Aufprall.
Benjamin hat mal gesagt, was nie geschrieben wurde, lesen. Und das machen Fotografen. Also sie wählen die Perspektive, sie wählen im Grunde, sie schauen, was ist eigentlich Motiv, was ist neben dem Motiv. Und ich finde auch viele Poetologien, die für mich, für die Literatur oder für die Texte einfach wichtig geworden sind, die habe ich von Fotografen. Also William Eggleston, der im Grunde sagt, I'm at war with so obvious. Also ich bin im Krieg mit dem Offensichtlichen. Also die, weil er berichtet sehr schön davon, wie die Leute irgendwie sagen, ja, ich weiß gar nicht, was du hier eigentlich machst, warum fotografierst du das? Ne? Also warum rückst du die Peripherie, die Ruderalgesellschaften sozusagen in den Mittelpunkt? Und er hat gesagt, naja, sein erster Band oder sein sehr berühmter Band hieß The Democratic Forest. Also die Dinge, die ich sehe, demokratisch betrachten und eben nicht sozusagen ein Hauptmotiv haben, was dann sozusagen den Blick leitet. Und
es gibt natürlich welche, die einfach durch das Motiv eine bestimmte Thematik suggerieren. Das ist dann einfach so. Aber es ist auch dann manchmal natürlich auch zu einfach. Also ich habe mich bemüht, die Texte so zu schreiben, dass es nicht so wirkt, als sei das Foto dann sozusagen in so einer anachronistischen Umkehrung eine Illustration zu dem später entstandenen Text oder umgekehrt, sondern das Bild, das ich selber dafür verwende, ist eigentlich dieses, dass das Foto und Gedicht eigentlich eine ähnliche Situation zeigen, aber aus zwei verschiedenen Perspektiven. Es kann sein, dass die Perspektive des Gedichtes so anders ist, dass dadurch einfach noch ganz andere Dinge in den Blick kommen, die das Foto alleine gar nicht zeigen könnte. Also dass es eine sozusagen auch Abweichungen gibt von dem, was man sieht.
Ob das jetzt so gelungen ist, weil da natürlich sehr ikonische Hauptmotive, ob das jetzt die nackte Birne an der roten Decke ist, also die in die Fotografiegeschichte eingegangen sind, gemacht hat. Aber vielleicht musste man damals einfach auch berücksichtigen, dass das so noch gar nicht als Motiv gesehen war. Und das ist für mich wieder sehr nah daran, auch wie Literaturwissenschaft Texte behandelt. Also die Frage nach dem, was ist eigentlich Motiv? Was ist ein Motiv? Und das beschäftigt ja Fotografen genauso, also auch theoretisch. Also die Frage ist ja, auch da kann ich eine eigene Sprache entwickeln, eine eigene Bildsprache.
Ja, es gibt ja diese berühmte Stelle in Blade Runner, wo mit so einer dieser futuristischen Bildbearbeitung die Hauptfigur von Harrison Ford gespielt, so ein Foto analysiert, wo sozusagen er so in das Foto reinzoomt und in der Spiegelung irgendwie was ganz groß ziehen kann. Und irgendwie ist es aber im Detail nicht ganz nachzuvollziehen, weil man den Eindruck hat, er guckt quasi in dem Foto um die Ecke. So, also es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, die Stelle ist sehr, sehr bekannt. Und ich habe sie nie ganz wirklich nachvollziehen können, wie das da technisch funktionieren soll. Als wären die Fotos in der Zukunft quasi alle Hologramme, die man betreten kann. So ein bisschen mutet es an. Und das hatte ich im Hinterkopf, dass ich mir gedacht habe, na gut, ich kann das ja simulieren. Ich kann jetzt auch so tun, als hätte ich eine Bildbetrachtungssoftware, in der ich in das Foto reingehen kann und gucken kann, was denn eigentlich hinter dieser Säule noch zu sehen wäre, wenn da nicht diese Säule wäre. So. Diese Freiheit habe ich mir natürlich genommen dann.
Es ist dann tatsächlich auch nichts Abbildhaftes, denn das, was ich als Foto sehe, war so nicht da. So nehmen wir nicht wahr, so nehmen wir die Umwelt ja nicht wahr. Wolfgang Timmermans hat mal mit einem Neurobiologen gesprochen darüber und der hat gesagt, naja, das, was er würde so gerne mal fotografieren, was das Auge wirklich sieht. Und da hat er gesagt, das sei völliger Mumpitz, wenn er das fotografieren würde, es würde gar kein gutes Foto geben, denn das Auge alleine sieht nicht, man braucht das Gehirn ergänzt. Also es ist ja vielleicht auch die Frage danach, wenn man sich irgendwann mal fragt, brauche ich jetzt eigentlich eine Brille? Und ich kenne so viele meiner Kolleginnen und Kollegen und Freunde, die sagen, ich habe das eigentlich ganz lange gar nicht gemerkt und dann sind es auf einmal 4 Dioptrien so ungefähr. Also weil das Gehirn einfach sozusagen die Leistung der Bildproduktion übernimmt. Also es hängt nicht allein am Sinnesorgan.
Das ist Paris, Kentucky. Assoziation Eifel. Wir sprachen von Stahl, von Zuhause, wie dauerhaft das Denken sich ausformt, wie im Kleinen das Kleinste noch groß tut. Die Allgegenwart von Wuppertal ist die Allgegenwart dieses Eindrucks. Als Kind die tägliche Fahrt mit dem Wahrzeichen, beim Ausstieg der schwankende Boden unter den Füßen.
Paris, Kentucky, heißt eins der Bilder von William Eggleston. Am unteren Bildrand zeigt es Eisenbahnschienen, die den Wuppertaler Dichter Thorsten Krämer einerseits an den Eiffelturm im französischen Paris erinnern, dann aber auch an die Schwebebahn in Wuppertal, denn wie er sagt, alle Wuppertaler denken beim Eiffelturm zuallererst an das Wahrzeichen ihrer Heimatstadt.
Die Heimatstadt der Autorin und Fotografin Barbara Köhler liegt ganz in der Nähe von Wuppertal und heißt Duisburg. Anders als Thorsten Krämer aber reist Köhler in ihren Gedichten nicht anhand eines klassischen Bildbandes durch die USA. Sie hat Kamera und Schreibwerkzeug vielmehr auf Reisen stets dabei. So entstehen preisgekrönte Textbildbände.
2016 etwa wurde sie für ihren Band Istanbul zusehends mit dem Peter-Huchel-Preis ausgezeichnet. Ein Buch, das während eines Aufenthalts in der Bosporus-Metropole entstanden ist oder besser gesagt von dort seinen Ausgang nahm.
Also diese komplett andere, wo ich sage, eine andere visuelle Kultur. Es war eine völlig visuelle Überforderung, also so ein wirklich zugeballert werden mit Dingen, also die auch, es ging im Anflug los, also man macht dann eine große Schleife über Istanbul, ich dachte, um Gottes Willen, was ist das da unten? Moloch, es hatte so eine absolut wuchernde Gleichförmigkeit und es war einfach kein Ende abzusehen. Also so wirklich so ein, was dann eben so eine Unmenge, so eine, wo ich wirklich auch genauso wie vom ersten 4000er erschrocken bin.
Istanbul zusehends enthält mehr Bilder als Texte. Digitale Farbfotografien von Café-Szenen, Ladeninterieurs, Fähren, Fassaden, Porträts von Händlern, Stillleben und Kacheln, deren Ornamente in tiefem Blau leuchten.
Es gab eben diesen Bazartunnel, wo ich dachte, jetzt wäre ich wirklich verrückt. Also wo sich das alles noch bewegte und zwitscherte und quiekte und mehr als man verarbeiten kann, so überhaupt. Aber irgendwann, du musst dich hier wehren, du musst dich dagegen wehren. Und dann wirklich so Gegenschuss. Also so eine Gegenmaßnahme mit, also ich will mir jetzt ein Bild von dieser Stadt machen, von diesem visuellen Irrsinn einfach auch, der hier niederbrettert auf mich.
Schmuck und Sesamkringel, Bastkörbe und Trockenobst, Hauspantoffeln und Menschen, die Menschen vor Spiegeln fotografieren.
Minimi Bazartunnel. Ist das blindlings oder siehst du nur zu viel? Gibt's was zu verbergen oder nichts dahinter? In der Überforderungszone kurz vorm Rauschen, zappender Blick ohne Anhaltspunkt sucht nach einem Motiv. Take a picture, genug. Davon ist im Angebot mehr als genug. Dichte, blickdichte, lärmende Oberflächen, Einzelbildmodus nicht drin. Die Trennschärfe abnehmend geht gegen null. Take pictures and pay. Bloß, dass es davon nicht weniger werden. Noch mehr vom gleichen, ähnlichen Bilder über Bilder. Bis sich blindlings vielleicht oder bildlings etwas verschiebt in den Sucher, die Suchende gerät in den Blick. Das, siehst du, ist dein Motiv, das zeigt dir, weswegen du hier bist.
Die Fotografie ist Ausdruck und Symptom sozialer Beziehungen. Fasst der Kunsthistoriker Peter Geimer die Position der Soziologie gegenüber der Fotografie zusammen. Auch Barbara Köhler betrachtet ihre Fotos nicht primär als Kunstwerke oder ästhetische Ereignisse. Für sie ist die Fotografie vielmehr ein Medium der Auseinandersetzung mit der menschgemachten Stadt. Thorsten Krämer bezieht sich auf den Bildtheoretiker Nathan Jürgensson, wenn er diese durch die digitale Fotografie beförderte Entwicklung thematisiert.
Also es gibt ja innerhalb einer konservativen Bildtheorie die verbreitete Auffassung, dass diese ganzen Bilder jetzt auf Instagram und die Selfies, die hin und her geschickt werden, dass die quasi das Bild entwerten. Dass das Bild, das einzelne Bild eben gar keine Bedeutung mehr hat und untergeht und ganz viele Bilder tatsächlich gar nicht mehr gesehen werden, einfach nur entstehen, als digitales File irgendwo liegen, aber von Menschen gar nicht mehr betrachtet werden. Und das dreht er halt im Grunde um und sagt, es ist halt, wir kommen mit diesem Bildverständnis, dass es so sieht, kommen wir nicht weiter, wir werden dieser Funktion gar nicht gerecht. Bilder haben heutzutage nicht mehr diese Funktion und wir müssen schauen, was ihre Funktion ist und dann müssen wir unseren Bildbegriff entsprechend ändern. Aber wir können nicht mit diesen Begrifflichkeiten heutzutage arbeiten. Und deswegen nennt er das so the social photo, wo das einzelne Foto eben sich nicht, also seinen Wert nicht darin hat, dass es sozusagen für sich ein ästhetisches Foto oder irgendeinen besonderen Inhalt darstellt, sondern dass es eben als Teil einer sozialen Interaktion verwendet wird und diese Interaktion ist das, worum es geht.
Es hat schon echt den Charakter einer Sprache. Man kommuniziert mit Fotos. Also es ist nicht mehr so, man macht Fotos und zeigt die oder macht einen Dia-Abend und erzählt damit Geschichte so, sondern es ist wirklich das Kommunizieren mit Fotos. Also es ist Mitteilung, es ist Info, es ist, manchmal ist es Magic.
Als Beispiel für eine Künstlerin, die ihre Arbeit und das heißt ihre Texte wie auch ihre Fotos als soziale Praxis begreift, nennt Thorsten Krämer Sabine Scho.
Ja, also wenn man also zum Beispiel Sabine Scho sich mal anschaut, die auf Facebook sehr aktiv ist, die praktiziert das ja auf eine gewisse Weise. Also die arbeitet natürlich nach wie vor an literarischen Texten, aber sie begreift ihre Internet-Tätigkeit oder Facebook-Tätigkeit, die Texte, die sie da produziert, in Interaktion als soziale Praxis, mittlerweile als sehr wichtigen Teil ihrer Arbeit. So. Das heißt nicht, dass man jetzt diese Texte alle archivieren sollte, dass die irgendwie als Texte, wie wir normalerweise über Texte denken, wichtig wären, aber als soziale Praxis und als eine soziale Praxis, die ihre ästhetische Komponente mitdenkt.
Sabine Schoos erstes Buch Album von 2001 ist auf den ersten Blick allerdings denkbar weit entfernt von der bunten Instagram-Welt. Vorlage für die Gedichte in Album ist ein schwarz-weißes Fotoalbum aus den 50er Jahren. Ein Flohmarkt-Fundstück.
Es war eine Reise zurück in die deutsche Vergangenheit. Also es waren augenscheinlich die 50er und 60er Jahre. Es war augenscheinlich eine Familie aus dem Oldenburgischen. Und man hatte im Grunde so in Nutze das, was man eben als Insignien des neuen Wirtschaftswunders eben auch gefeiert hat. Also die Familie hatte offensichtlich eine noch größere Bekanntschaft, die ihr Gestüt herzeigten, ihre Autos, ihre Yacht. Selber nahmen sie aber auch offensichtlich teil an diesem neuen Wir-sind-wieder-wer-Gefühl. Gleichzeitig war man stolz auf den Sohn, der offensichtlich Jura studiert hat. Und ein Bild war halt sehr bezeichnend für mich. Damit hörte es auch auf, diese Bettfedernfabrik, die sie besessen haben. Und da stand dann nur noch statt einer Bildunterschrift nur noch eine Jahreszahl, die aber nicht ausgeführt worden ist, 193X. Also es ist sozusagen ein Einstieg in das Nachkriegsdeutschland, in das Wirtschaftswunder Deutschland gewesen. Und im Grunde war das ein Historienbuch eigentlich, was ich damit beabsichtigt habe. Aber in Bildern und im Grunde sozusagen wirklich wie ein Album. Es hat dann ja auch so heißen sollen, auch wenn es im Erstdruck noch einen anderen Titel getragen hat. Aber
im Erstdruck hieß das unter dem Titel Album 2008 neu aufgelegte Buch von Sabine Scho: Thomas Kling entdeckt Sabine Scho. Auch Thomas Kling war ein Dichter, der sich als Forscher begriff und die tiefen Schichten der Vergangenheit untersuchte. Er war aber zugleich der Kunst und nicht zuletzt der Fotografie sehr verbunden, wie sein frühes Gedicht über den New Yorker Polizeifotografen Luigi zeigt.
Wie William Carlos Williams oder der Tschechoslowake Gigi Wolka betrachtet Kling Reportagefotos, die er in Zeitungen oder Magazinen findet. Ihn interessiert aber nicht primär ihr Gegenstand, sondern der Fotografierende. Ganz so, als würde ihn der Dichter, in dessen Gedichten die Dinge scharf angeschnitten und zuweilen grell ausgeleuchtet sind, eine Wahlverwandtschaft mit dem rasenden, sein Objektiv auf Blut und Leichen richtenden Fotografen verbinden.
Luigis Finger. Aus dem Empfänger hapernd noch warm die Adresse, im knirschenden Rinnstein ein linker Schuh, des Opfers unbrauchbares Oberhemd. Kein Projektil, ein Lackschuh, ein Krawattenopfer. Im dritten Stock erstickt eben Obstsalat. Krevetten quer, benutzen Sie die Feuertreppe. Zwitscherndes Fading, der Sprachfake funkenschlagend. Dazu des Regens Einfallsreichtum. Klatschnasse Helfer, nassgeschwitzte Korps, stinkend im Hemd. Luigi am Polizeifunk, hängt's Ohr ins Wellengestammel, schnappt auf und durchgestartet. Auf Coney Island abgesoffen, noch warm, der abgestochene Nigger Lottl, dazu gedroschen, ein Gene Krupa Solo, erdrosselte Fixerinnen, die Fliesen im Klo, Luigis gewilderte Sofortbilder, kugelsicherer Augenfunk, kein Fake. Seine Opfer, Schaulust im Schauhaus hinterm knienden Bademeister, zwecklos, glotzt lächelnd schräg die Schickse des Ertrunkenen. Der Auslöser ratscht, schon verewigt. Die trostlosen Wellen.
Auch Luigis spektakuläre Bilder von verprügelten, betrunkenen oder ermordeten Menschen nichts gemein haben mit den Repräsentationsaufnahmen eines Familienalbums, so ist die Ästhetik der Gedichte Thomas Klings und Sabine Schos eng verwandt. Kling wie Scho geht es um eine schnappschusshafte Schnelligkeit der Sprache. Dazu arbeiten beide mit Auslassungen, mit vermeintlichen O-Ton-Elementen. Sie mischen, wie in einem bunt zusammengewürfelten Fotoalbum, mit teils aus den Klebeecken gerutschten Bildern, unterschiedlichste Satzfetzen und Sprachpartikel. Phrasen, Werbeschnipsel, Bildunterschriften, all das taucht in den Gedichten auf.
Sonne lacht, Blende 8. Als Aqua auch von hier. Ich hatte einen Kameraden, klein wie die Box, dem schoss man ins Gebiss. A Percher it is, life according to Agfa. Geknipstes hier friss oder stirb. Außer mir die Ruinen von Köln, Munich und Adolf, kaputt once a day. A tired, overworked Fräulein kept the bazooka in her living room, Kehlsteinhaus in May. Die Frau meiner Träume war Marika. Schau hin, sieh her, die Karriere, Kummerbeine. Vielleicht und obwohl und was dann noch kam, später wurde sie die Seine. Grundsteinlegung für die photochemische Fabrik erfolgte nahe der Autobahn. Die schnellsten Abzüge im ganzen Land. Verrückt, was weiß ich, nach wem sie kam, eine bessere gab es nicht.
Während bei Thomas Kling, Sabine Schoo oder auch Barbara Köhler Bild und Gedicht aus der Fülle geschöpft werden, während sie auf kleinem Raum sehr viel und mitunter sehr heterogenes Material miteinander reagieren lassen, verfährt Esther Kinski in ihren Bildern und Gedichten ganz anders.
Ich glaube, ich denke viel nach über diesen narrativen Charakter der Leere. Ja, auf meinen Fotos ist ja nicht viel, in meinen Büchern passiert nicht viel. Aber es geht mir vor allem darum, dass das Narrative eigentlich aus diesem Framing, ja, also aus dieser Einrahmung, aus dieser Ausschnitthaftigkeit entsteht. Ja, und was mich auch interessiert, ist, dass man natürlich als Fotograf, nehmen wir mal das Blickfeld, das Absolute hat, daraus einen Ausschnitt nimmt, aber dieser Ausschnitt dann für den Betrachter immer das Absolute ist. Ja? Und das ist so ein Gedankenfolge, wo ich noch gar nicht ganz dahinter gekommen bin, was es für mich bedeutet. Ja? Aber dann bin ich auch, gemerkt zu haben, dass die Fotografie funktionieren kann als eine Parallelgeschichte zum Text. Ja.
Als der Wunsch der noch minderjährigen Esther Kinski, Fotografie zu studieren, nicht erfüllt wird, hört sie eine Weile ganz auf zu fotografieren. Weil sie sich immer wieder der Kameras ihrer Kinder bemächtigte, hätten diese ihr eine Kodak geschenkt. Später kaufte sie sich erst eine Nikon, dann eine Mittelformatkamera, mit der sie seither arbeitet.
Jeder Text weckt, glaube ich, im Leser irgendein Narrativ. Ja? Also die Wörter, die Bilder, die man sieht, ja, das lebt dann ja weiter und entwickelt etwas, was man, sagen wir mal, als Narrativ bezeichnen könnte. Und da funktionieren die Bilder natürlich ganz anders. Die sollen nie erläutern, nie illustrieren. Die sollen irgendwie so eine andere Ebene wecken. Ja? Das war im Naturschutzgebiet natürlich sehr intensiv, weil es genauso viele Bilder gab wie Texte. Aber jetzt in anderen Büchern ist es dann weniger.
In Naturschutzgebiet, ihrem Gedichtband von 2013, setzt sich Esther Kinski mit dem Oskar-Helene-Heim in Berlin-Dahlem auseinander. Insofern sind ihre Gedichte, sind ihre Bilder ebenfalls historische Forschungsarbeiten, wenn sie auch aus einer ganz anderen Haltung heraus entstehen als die Texte von Thomas Kling oder Sabine Schoo. Denn sie suchen nicht die Fülle des Materials neu zu arrangieren und in Beziehung zu setzen, suchen nicht die einzelne sprechende Spur. Sie richten den Blick auf Leerstellen, auf Unerzähltes und Verschwiegenes.
Dünnhäutige Erinnerung. Aufgespannte Membran über leise atmendem Bild früher Geschichten. Scheinpuls in der violetten Äderung von Blüten, trübweiß und möchte schön äugend schwarzes Bilsenkraut, darunter leergeräumtes Feld.
Das war die erste Jugendpsychiatrie Deutschlands. Das war eine Stiftung von einem Industriellen und seiner Frau. In dieser Zeit, als diese Waldschulen aufkamen, also eigentlich vor dem Ersten Weltkrieg noch, und wurde dann nach dem Ersten Weltkrieg quasi umgewidmet als so eine psychosomatische Behandlungsanstalt für Versehrte aus dem Ersten Weltkrieg. Und dann sind die, glaube ich, beide gestorben, so Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, und haben dieses Gelände der Stadt Berlin vermacht mit der Auflage, dass sie für medizinische Zwecke benutzt werden müsste. Und es gab diesen Park und es gab die Gebäude. Dann wurde das mit der Nazizeit, war das eine der Schaltzentralen des Euthanasieprogramms. Auf eine schreckliche Umkehrung, ja, dieser Zweckbestimmtheit.
Esther Kinskis Interesse am Oskar-Helene-Heim ist kein nur historisches. In der am Rande des Geländes angesiedelten Onkologie hielt sich ihr Ehemann regelmäßig zur Krebstherapie auf, während Naturschutzgebiet entstand.
Und so kam ich überhaupt auf dieses Gelände. Ja. Und im ersten Chemozyklus von Martin war das relativ intakt, aber diese Bäume trugen schon alle, also intakt, aber verfallen natürlich, ja, vollkommen überwuchert und verwahrlost. Aber diese Bäume trugen alle solche Markierungen, in solche grellen Kreuze, ja, und das hat mich erinnert. Martins erste Diagnose war ja so ein Tumor in der oberen Wirbelsäule, ja, und das hat mich so erinnert an diese Markierungen auf seinem Hals vor der Operation und dann hinterher bei der Bestrahlung.
Dichter, Fotografen stellt sich die Frage nach den Grenzen der jeweiligen Kunst. Wie können beide in einem Buch gleichberechtigt nebeneinander existieren und sich möglicherweise ergänzen, ohne dass sich das Bild dem Text, der Text dem Bild unterordnen muss und ein jedes seine Eigenständigkeit verliert?
Es ist schon eine deutliche Trennung, also auch zu gucken, also was kann Sprache, was kann Bild. Und was Bild kann, muss ich mit Sprache nicht machen. Und was Sprache kann, kann Bild wiederum nicht. Und man muss nicht eins ins andere übersetzen oder versuchen zu übersetzen.
Man soll sich auf diese Bilder einlassen wie auf einen Text. Ja? Einfach versuchen, darin zu lesen, ja? ohne irgendwelche Bezüge herstellen zu wollen zwischen Bild und Text.
Also sagen und zeigen sind es eigentlich auch das Nebeneinander. Auch.
Man fotografiert ja immer am Ort, ja, aber am Ort schreibe ich ja nicht. Und das ist für mich vielleicht auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dieser Dualität, nennen wir es mal. Ja. Das Foto entsteht immer aus der unmittelbaren Auseinandersetzung mit dem Ort, mit dem Licht, ja. Wenn ich mich erinnere, ist das ganz was anderes. Das Erinnern, das Foto entsteht ohne Benamung. Ja.
Die richtig guten Fotos, die schaffen es, so etwas wie Stille zu produzieren. Also nicht, dass man sofort das Sprachmodul losrattert, sondern wirklich was, da ist was, da kommst du mit Wörtern nicht ran.
Was passiert beim Schreiben, was passiert beim Erkennen, wo ist dieser Raum zwischen Sehen, Erkennen, Benennen, ja? Wie kann man den fassen, ja? Und irgendwie gehört das Fotografieren in diese Spalte zwischen Sehen und Erkennen, ja? Und das Schreiben natürlich mehr in dieses Erkennen, Benennen, ja? Aber die Fotografie ist immer die unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Blick, mit dem, was man sieht, ja, und das Schreiben für mich jedenfalls, ich meine, vielleicht gibt es Leute, die dann sofort am Ort was schreiben, ja, aber so arbeite ich nicht und dann kommt wieder die Erinnerung rein, ja, und wie erinnert man sich? Ich schaue zum Beispiel, wenn ich mich mit einem Ort schreibe, dann beschäftige nie die Fotos an, nie.
Ähnlich wie in Esther Kinskis Naturschutzgebiet laufen in Barbara Köhlers Buch 36 Ansichten des Berges Gorwetsch Text und Bild parallel. Das sind einmal, in Anlehnung an Katsushika Hokusais 36 Ansichten des Bergs Fuji, ebenso viele Fotografien Barbara Köhlers vom Berg Gorwetsch in den Walliser Alpen, Daneben stehen 36 Texte über die Landschaft, die auch eine vielfältige Sprachlandschaft ist.
Da ist es diese unglaubliche räumliche Wandelbarkeit von einem Berg, also von so einer Großskulptur in der Landschaft. Also in dem Moment, wo man ein paar Schritte läuft oder wo das Wetter umschlägt oder also gerade in der Vertikalen die Bewegung, ändert die Landschaft viel schneller als jetzt hier, was weiß ich, flacher Niederrhein. Also musst du lange laufen, bis du ein anderes Bild hast, so ungefähr. Und da ist es wirklich so eine Dramatik im Sehen, also die auch aus den Bildern eigentlich was herstellt, was wo man denkt, passt gar nicht zusammen. Also dieser Berg, der so eben diese unglaublich vielen Ansichten hat. Also von dann auch nur, wenn es gut läuft, also ein Raum entsteht, ein imaginärer Raum eigentlich. Und genauso ist es dann, was sich bildlich nicht vermitteln lässt, also was mit der Lage, mit der kulturhistorischen Geschichte, mit eben, dass da auch eine Sprachgrenze ist. Also das sind ja alles Geschichten, das kannst du nicht fotografieren. Die Raspée aber bedeutet die rauschende, fließende, fallende Grenze zwischen Französisch und Walliserdeutsch. Am anderen Ufer war früher auch die Rede von Arpitan, einer franco-provenzalischen Sprache, die heute als verschollen gilt. Ein Gewässer, an dem, als sei es kein Bergbach, sondern ein unstiller Spiegel, die Orte ihre Namen verdoppeln, verändern, wo Siders Sierre ist und Salknen Salgesch und Waron wird zu Waru, Leuk zu Loège, ein anderer Ort in einer je anderen Sprache. Die Häuser sind die gleichen, die Menschen sprechen anders, eigen und fremd.
Greift man nach Barbara Köhlers 36 Ansichten des Bergs Gorwetsch zu Esther Kinskys jüngstem Gedichtband Schiefern, könnte man meinen, auf dessen Cover ebenfalls einen Berg zu sehen. Eine Bergflanke vor grauem Hintergrund. Doch handelt es sich bei dieser Ansicht um die Fotografie eines Stücks Schiefer. Seine Struktur gaukelt ein Bergpanorama vor. Gefunden hat Kinsky den Stein auf einer Insel vor der Küste Schottlands.
Geländeverstörung, augenfällig, kaum verdeckte Bedürftigkeit jeden Scherbstücks nach Betrachtung. Überkrautete Narbenhöcker ohne Trost an der Seite, struppige Halme weithin keine Nennung von Wegsamkeit. Tiefer unten rippelt das Wasser in ständigem Eifer beim leisen Nachschreiben von Rillen im umliegenden Fels. Diese Verstrickung, die sich in den Blick drängt, ahnungslos auf dem Feld der Geschichte.
In Schiefern steht die Natur im Vordergrund, die geologisch geformte Landschaft. Der Auslöser für die Beschäftigung mit dieser Landschaft war, wie schon im Naturschutzgebiet, ein sehr persönlicher.
In den Schieferinseln, das war für mich irgendwie so eine ganz merkwürdige Erfahrung. Ich war dort in den 90er Jahren mit Martin und da ist er fast ertrunken. Und das war für uns irgendwie immer dieser Ertrinkensplatz, ja. Und ich hatte sogar diesen Ort vergessen, den Namen. Und ganz kurz nachdem Martin gestorben ist, fand ich in einer Jacke von ihm diesen, ja dann auch schon 20 Jahre alten Stub von so diesem Fährenticket damals. Dann kam mir das alles wieder, dieses Easdale.
Wie auch in Naturschutzgebiet erzählen die Fotografien und die Gedichte in Schiefern parallele Geschichten. Sie mögen sich überkreuzen und ergänzen, mögen sich auch widersprechen.
Ein Zwischenraum verbindet Sprachbild und Lichtbild. Ein Zwischenraum, der bei Betrachter und Leser in einem viel stärkeren Maße als ein Roman oder ein Film erlaubt, die eigene Imagination ins Spiel zu bringen.
Alex Hoss, hat was sehr Schönes gesagt. Photography is about limitation. It's about not having everything there. Und das ist eben auch für mich eine Frage der Poetologie bei den Texten, die ich anstrebe, also im Grunde Gedichte. It's about not having everything there oder it's about not putting everything in. Also es ist sozusagen nicht ein ganzes Historienpanorama gezeigt wird, also ein Historienroman ist, sondern eben mit sehr bescheidenen Mitteln zu arbeiten.
Sabine Schoh erwähnt noch Marcel Bayer, der es einmal andersherum gesagt hat. Man kann alles in die Literatur hineinpacken, ohne Roland Emmerich, also Blockbuster-Kosten zu haben.
Selbst wenn man Godzilla, die Pyramiden von Gizeh und die große Mauer in ein Gedicht packt. Wenn man es wie in Independence Day krachen lässt, man wählt doch extrem aus. Selten braucht das Gedicht mehr als eine Seite.
Es war Henri Cartier-Bresson, der einmal gesagt hat, die sprachliche Kraft der Fotografie bestehe in der Raffung des Gedankens.
Natürlich ist das eine metaphorische, ja geradezu poetische Art, über Fotografie zu sprechen. Die Dichterinnen und Dichter dieses Features dagegen sehen keine Notwendigkeit, die Verwandtschaft der beiden Künste poetisch zu überhöhen.
Schon lange hat die Fotografie das Spektrum der poetischen Ausdrucksformen erweitert, hat die Technik der Fotografie auf die Techniken des poetischen Sprechens Einfluss genommen.
Konkrete Fotografien, eigene wie fremde, dienen immer wieder als Ausgangspunkt für die eigenen Texte, auch wenn sich der Ausgangs zuweilen in einen Kontrapunkt verwandelt.
Denn manchmal ist es gerade die Differenz, die sich als fruchtbar erweist, nicht die Ähnlichkeit.
Lichtbilder, Sprachbilder über Poesie und Fotografie von Tobias Lehmkuhl. Es sprachen Bibiana Beglau und Laurenz Laufenberg. Im Originalton Esther Kinski, Barbara Köhler, Thorsten Krämer und Sabine Schoh. Musik Beat Diary von Julian Sartorius. Ton Thomas Monnerjan. Regie Stefanie Lasay. Redaktion Jörg Plath. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020.
Für mich ist es wirklich, wirklich, es ist ein anderes Ich, mit dem ich mich dann identisch fühle, wenn ich die Fotos ansehe, als wenn ich die Gedichte selber wieder lese. Ja.
Foto und Gedicht. Esther Kinski, Thorsten Krämer, Barbara Köhler oder Sabine Schoh interessiert zwar die Ausschnitthaftigkeit der Fotografie und die Kürze des Gedichts, aber sie interessiert sie gerade deswegen, weil sich mit ihnen immer wieder und auf ganz unvorhergesehene Weise Raum und Zeit überwinden lassen. Ein Gedicht kann in einem Vers von China nach Ägypten, von Jesu Geburt zur Erfindung des iPhones springen.
Auch ein Foto vermag ganze Jahrzehnte in Luft aufzulösen. Wenn etwa Friederike Mayröcker, wie in ihrem Gedicht Großmutter und Enkelin oder Betrachtungen zu einem frühen Foto, sich selbst als kleines Mädchen wiedersieht.
Diese Betrachtung verharrt allerdings nicht bei ihrem Gegenstand. Sie geht über die Zeit der Kindheit und die Zeit der Gegenwart des Schreibens hinaus, ins Offene und ins Traumreich, das nicht weniger wirklich ist als die von Jiří Volka beschworenen Bilder aus Russland.
Februar 27, Rubenspark, dreijährig ich, mit Zipfelmütze, baumelnden Fausthandschuhen, in den Sonnenschein, auf die Parkbank gestellt, reich ich ihr bis zur Brust, zart flockt die kleine Hand an die große, Im Hintergrund das steinerne Haar, der Sphinx, die Dreischaft, der Wölfe. Bald ruft das Käuzchen 12-mal, die roten Seidentücher im Wind.